Halo hat getwittert, a new dawn. We are entering the next chapter of the franchise and changing the recipe for how we make Halo games. Go behind the scenes with Project Foundry to explore the creative potential of Halo in Unreal Engine 5. Um es nochmal zu übersetzen und auch einfach mal zusammenzufassen, Halo wird nicht mehr, also wird weiterhin von 343 Industries entwickelt, allerdings ändern die ihren Namen um in Halo Studios und produzieren jetzt in Zukunft einige Halo-Titel in Unreal Engine 5.
Genau.
Wie seht ihr diese Neuausrichtung? Einfach so, ach, kann man irgendwie vergessen oder steckt da mehr dahinter? Ist da ein Plan dahinter?
Also ich glaube schon, dass da ein Plan dahinter steckt. Ich musste nämlich erstmal so ein bisschen schmunzeln und dann ein bisschen suchen, weil für mich kam aus diesem Tweet heute nicht klar hervor, dass das die 343 Studios sind. Das stand da nicht, soweit ich das jetzt mich entsinnen kann. Und für mich war halt die Frage, sind das jetzt die 343 Studios oder hat Microsoft da ein neues Team hingesetzt? Ist das ein neu gruppiertes Team? Ne, Fragen über Fragen. Dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und geguckt und dann hat sich herausgestellt, die haben sich rebranded. Und dann habe ich den ein oder anderen Kommentar gelesen, wo ich auch so ein bisschen schmunzeln musste, weil der dann geschrieben hat, ja, inzwischen gehen Halo-Fans auf Abstand, wenn die den Namen 343 in Zusammenhang mit Halo sehen. Also haben die sich aber kurzerhand mal rebranded, um das ein bisschen zu verwischen, dass die immer noch dabei sind. Und auf der anderen Seite UE5 finde ich interessant, kann aber auch sehr gefährlich sein, weil wir haben schon ein paar Beispiele gesehen, wo Entwickler eben es nicht hinbekommen haben, die Unreal Engine 5 vernünftig zu programmieren. Und dann kann sowas auch mal schnell nach hinten losgehen. Also ich bin gespannt, was da kommt.
Was aber der große springende Faktor bei Unreal Engine 5 ist, das ist eine Multi-Plattform-Engine. Die Slipcase-Engine, wie hießen die? Die hatten vorher eine interne Engine, die Slipcase-Engine oder so. Das war eine Xbox-fokussierte und PC-Engine. Und das ist im Zuge dieser ganzen Third-Party-Sachen, die wir sowieso schon in den letzten Monaten von Microsoft gehört haben, natürlich wieder ein weiteres Indiz gewesen. Okay, gibt es Halo vielleicht doch irgendwann auf anderen Konsolen, ne? Weil gerade die PS5 Pro ist da ja sehr prädestiniert für die Unreal Engine endlich in entsprechenden Bildraten darstellen zu können. Und wenn man jetzt auf eine Multiplattform-Engine wechselt und seine eigene heiß propagierte Slipspace Engine, ne? Hinter sich lässt, dann ist das ja schon irgendwie ein Ausrufezeichen. Und vor allen Dingen, habt ihr das mit Footage gesehen? Es gibt ja wirklich so einen kleinen Teaser.
Hab ich gesehen.
Und es sieht schon krass realistisch aus. Also dieser leichte Cartoon-Look, den man hatte. Und auch von das sah so, Infinite sah ja auch irgendwie sehr speziell aus. So ein bisschen cartoony, würde ich fast sagen, oder? So soft.
Also eine Mischung irgendwie. Auf jeden Fall.
Ja, so soft irgendwie. Und Unreal Engine 5 sieht wirklich ultra Hightech aus. Einfach der Master Chief sieht richtig knackig aus in dem Footage, muss man ganz ehrlich sagen. Also das macht auf jeden Fall Appetit auf mehr. Dann die Namensänderung, ja, das ist natürlich auf der einen Seite cool, Halo Studios, da weißt du, was du kriegst, und ich finde es auch ein bisschen unfair natürlich 343 Studios gegenüber. Ich weiß gerade nicht, im Multiplayer Metagame bin ich nicht drinne, ne? Es gilt ja natürlich auch vieles gegen die Multiplayer Sachen, warum die so unbeliebt sind, aber von der Singleplayer Seite aus, ich fand 4 voll in Ordnung, ich fand 5 unerwartet gut und 6 fand ich storytechnisch zwar wirklich kacke, also Infinite, aber spielerisch war das immer noch sehr geil, ne? So, also so schlimm, wie die da ja immer gemacht werden, zumindest diese Kampagnen fand ich sie nie, obwohl ich natürlich auch zugeben muss, dass die Original-Trilogie beziehungsweise Reach und so weiter, dass ich die geiler finde als die neueren Titel. Also die Bungie-Sachen noch.
Ja, ich finde auch so ein bisschen, sie können noch aus den guten programmierten Shooter-Gameplay von Bungie zehren. So, ne, dieses Build ist einfach schon so gut, dass man da eigentlich nicht mehr so richtig viel versagen kann. Und ich finde, bei Infinite haben sie es eigentlich hervorragend erweitert. Dass sie jetzt da auch das neu branden, das könnte tatsächlich schon so ein bisschen ein Indiz dafür sein, dass man damit natürlich nach außen auch übergreifend auf andere Konsolen sich positionieren möchte.
Keine Ahnung, ich bin froh, dass der Name 343 Industries endlich verschwindet, weil ich den nie aussprechen konnte, richtig. Aber ja, ich freue mich auch mega. Ist ja klar, dass so eine besondere Marke für Microsoft nicht fallen gelassen wird. Aber nach dem letzten, man muss ja sagen, ich habe gerade erst heute mir noch mal drüber Gedanken gemacht. Mensch, guck mal, Starfield, ne, wie viel sie da investiert haben, wie wichtig das Todd Howard war, wie groß angelegt das Ganze war. Und darüber redet keine Sau mehr. Und genauso eben bei Halo Infinite. Auch das ist ein Titel, das, ich weiß auch, das war so der Vorzeigetitel für die Xbox Series X. Und schade, redet halt heute keiner mehr drüber. Das ist nicht in Toplisten gelandet, das holt keiner mehr raus, um es nochmal zu zocken oder sowas, ne? Und es ist total schade, dass dann quasi so, oder beziehungsweise nicht schade, sondern es ist jetzt erfreulich, dass wir nochmal jetzt mal eine richtige Offensive bekommen mit coolen Halo-Spielen. Und ich hoffe, das Geilste ist eigentlich nur, ich hoffe, dass die letzten Erfolge an den Verkaufs-, also an den Kassen, gerade von Singleplayer-Spielen, da schon auch so ein bisschen einen gewissen Weg ebnen für die Halo-Spiele in der Zukunft.
Ich muss noch mal einmal kurz reingrätschen. Du sagtest ja gerade auch wegen Starfield und so, ne? Dass sich keiner mehr dran drum schert und keiner das sich dafür interessiert und so, ne?
Ist ja jetzt gerade ein
ich wollte gerade sagen, der große Story-DLC ist letzte Woche erschienen. Völlig katastrophal auf Metacritic, irgendwie mit einer 57 abgestraft worden. Gefühlt niemand hat darüber geredet, außer natürlich dann, dass sich alle drüber lustig gemacht haben, aber das ist halt auch wirklich vollkommen in die Hose gegangen, ne? Also, das ist schon krass. Aber ansonsten sehe ich das ähnlich, was du gerade gesagt hast bei Halo. Die Serie hat ein besseres verdient. Das ist einfach eine der geilsten First-Person-Shooter-Serien. Und ich weiß nicht, inwiefern du das mit den Singleplayer, dass das da hilft. Ich glaube, in erster Linie ist das für Microsoft immer noch ein Multiplayer-Ding, ne? Da machst du die Kohle mit der Halo-Reihe. Aber ich hoffe natürlich, dass es da eine richtig fette Singleplayer-Kampagne geht. Und ich glaube, dieser Ton, das gehört wurde, dass Singleplayer-Games total in sind zurzeit, das wird Microsoft mitbekommen haben. Nicht umsonst, gerade auch Battlefield hat ja ein neues Battlefield angekündigt und auch die haben gesagt, hey, wir machen eine geile Singleplayer-Kampagne, ne?
Ah, echt? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Aber
ist da nicht sogar Criterion dran in der Singleplayer-Kampagne?
Kann sein, auf jeden Fall haben sie das sehr hervorgehoben. Es gibt ein neues Battlefield mit einer Singleplayer-Kampagne, die gab es bei 2042 nicht, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
Mensch, die wird ja ganz anders sein als alle anderen.
Die wird vollkommen anders sein.
Die wird ganz anders sein. Die wird die Leute exzessiv zum Kaufen bewegen.
Ja. Apropos, aber Wertungen bei Metacritic, da gab es auch ein paar.
Boah, das war ja in letzter Zeit schon crazy wieder mal, muss ich sagen. Also,
da waren ein paar Sachen dabei, die wir haben, wo wir aufhorchen haben lassen. Ne? Andi, was hast du da gerade mal die letzten Tage mitbekommen?
Ja, ich glaube, ich habe einiges bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Angefangen hat das ja mit Zelda, was ja ein 90er-Titel geworden ist. Dann das neue Atlus-RPG, wessen Name mir wieder entfallen ist, ist auch ein 90er-Titel geworden. Silent Hill 2 Remake, auch ein 90er-Titel geworden. Also da geht's gerade wieder ab mit großen, großen, gut bewerteten Spielen und die fallen alle gefühlt in den Oktober rein, sodass ich mich frage, wann ich mir die Zeit hernehmen soll.
Ja.
Übrigens Metaphor.
Metaphor, so genau, ja.
How Long to Beat sagt übrigens 100 Stunden.
Boah, Leute.
Also ich habe mega Bock auf das Game, weil das halt von den Persona-Leuten ist. Es ist quasi, ne, ein Persona im Mittelalter, wie ich das mitbekommen habe. Aber da brauchst du halt auch wirklich wieder Zeit für. Das ist so ein typisches Weihnachtsgame eigentlich, ne?
Ja, bei mir Persona 5, war damals im Januar und das ist so für mich ein richtig schöner, wo alles schon ausgeklunken ist, kann ich mir so ein Spiel zur Brust nehmen. Aber ich mache den Fehler nicht, also beziehungsweise ich habe den Fehler nicht gemacht, aber ich weiß, dass viele den Fehler immer machen. Ich warte, bis die wirklich vollständige Version draußen ist von Metaphor. Was ist bei Persona nämlich ständig so?
Ja, ist immer so, ja, das stimmt.
Und das ist, ich bekomme das mit und ich denke mir so, okay, dann kann ich ja eh warten, bis die Leute dann ein richtiges Update rausbringen.
Aber
ein Jahr, 2 Jahre später oder so.
Dann musst du nochmal 30, 40 Stunden obendrauf mit einplanen.
Vielleicht, kann sein. Ich weiß selber noch nicht genau. Also ja. Bei Metaphor, ich werde es zocken, weil mir machen die 100 Stunden jetzt tatsächlich nichts, wenn ich weiß, das ist einfach ein, das hat einen Metacritic-Score von 95 oder
94,
so? 94. Das ist eins der höchsten Wertungen in diesem Jahr. Es ist völlig insane. Das kann man sich nicht entgehen lassen, finde ich. Aber mal so abgesehen von dem, also was sagt ihr denn, was sind denn so die Games, die ihr jetzt in nächster Zeit kaufen werdet? Weil ich gucke jetzt so ein bisschen die Release-Liste durch. Da folgen ja auch noch ganz viele Sachen, wie das neue Spiel von den Grießmachern, dieses Never. Oder ein Super Mario Party Jamboree, was ich jetzt gerade völlig, habe ich komplett vergessen, dass das rauskommt. Was definitiv ein Flop sein wird und das komplett untergehen wird, hast du nach ein paar Wochen für die Hälfte des Preises in der Grabbelkiste, ist Unknown 9 Awakening. Das fand ich euch schon mal, das haben wir schon mal besprochen, ihr wusstet nicht, was das ist, ne? Das ist dieses Bandai Namco-Ding, glaube ich.
Ja, das ist vollkommen vergessen, glaube ich, oder?
Hast du das gesagt? Ja, auf der Gamescom habe ich es gespielt, das war aber auch richtig schlecht.
Ja.
Ja.
Nee, also was ich mir kaufen will, ist natürlich Silent Hill 2. Das kommt, wenn wir aufgenommen haben, morgen. Und ich habe jetzt mir noch am Wochenende das neue Zelda geholt. Also da wird Zeit, dass ich die beiden vielleicht nochmal durchzocke bis zum Ende des Jahres. Dragon Age ist nicht uninteressant. Das kommt auch irgendwie in 1-2 Wochen. Das neue Life is Strange steht in den Wartelöchern, Startlöchern. Ne? Was noch? Was hast du noch auf der Liste?
Dragon Age The Veilguard.
Ja, sagte ich ja, ja.
Achso, habe ich nicht gehört. Shadows of the Damned Remastered kommt noch raus. Ich gehe jetzt so ein bisschen die Sachen so und dann nach Slitherhead kommt bald.
Ach, das
Dragon Quest 3 HDA 2D Remake erscheint.
Das habe ich auch vorbestellt.
Wann kommt denn das?
Das Ende erscheint, November, ja, 14. November.
Ja, das wird ein Kauf.
Ja, Black Ops 6 kommt auch bald.
Und Indiana Jones kommt am 9. Und Dezember. Indiana
Jones. Ah, ich glaube, das verschiebe ich aber auf die PlayStation im Februar oder im März. Dann kommt auf an, wie viel Zeit ich habe. Das
ist schon krass.
Das reizt mich aber auch schon krass, ne? Und ich habe gesehen, es gibt auch eine physische Version. Die wird mir die ganze Zeit von Amazon schon angeteasert. Die wissen, was ich mag.
Die wissen, dass
Keiner von euch spricht über Romancing Saga 2, das Remake, was auch im Oktober erscheint, was ich mir wahrscheinlich auch kaufen werde.
Ja, sieht alles schön, sah unerwartet cool aus. Das war ja so ein richtig 3D-Action-RPG, ne? Also richtig großes Remake, würde man fast schon sagen.
Ja, voll gut. Und ich habe den Super Nintendo-Ableger gespielt damals.
Du hast ja gesagt, Andy, drei JRPGs interessieren dich jetzt mehr als Metaphor. Welche waren das? War das jetzt Romancing Saga? Was noch?
Romancing Saga. Jetzt muss ich mein Handy nehmen, weil, warte mal, das lädt hier um die Ecke auf. Aus dem Kopf kann ich dir das nämlich nicht sagen. Da waren auf jeden Fall ein paar Spiele.
Also Until Dawn war es auf jeden Fall nicht.
Nee, Until Dawn war es definitiv.
Ja, ich hatte gerade, was mir noch eingefallen ist, was auch gerade Höchstwertungen erhält, also unerwartet, ja, finde ich, ist das neue Dragon Ball Spiel. Dragon Ball.
Ja, habe ich auch schon gesehen.
Total ja, krass. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, ja.
Da Sparking Zero feiern ziemlich viele, also hoffen viele Leute drauf.
Ja.
Und das ist ja immer so, wenn bei Dragon Ball Spiel, dann hoffen die Fans voller Kanne drauf und denkst du, ja gut, es hat ein Dragon Ball Spiel, aber plötzlich dann so auch richtige Hit-Wertungen, das erwartet man vielleicht auch gar nicht so auf dem ersten Blick, hätte ich jetzt gemeint. Nee.
Ich bin da leider auch nicht so drinne, ne?
Ja, ähnlich bei mir, aber ich gucke jetzt gerade nochmal. Also gerade gibt es ja noch mal richtige Hit-Dinger jetzt hier.
Ja. Ich habe ja noch, es passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber ich habe ja gerade erzählt, dass mir Amazon die Spiele vorschlägt, ne?
Mhm.
Und wenn man sich die Amazon-Sachen anguckt, dann steht da ja auch immer so bei den Sachen, so und so oft mal wurde das Spiel gekauft im letzten Monat.
Mhm.
Und jetzt habe ich mal so den prominenten Releases der nächsten Wochen aufgepackt und jetzt so ein bisschen verglichen mit den aktuellen Top-Sellern, die so erscheinen und nicht erschienen sind. Und vielleicht können wir das mal kurz durchgehen, weil ich finde das schon hochgradig interessant, ganz ehrlich, wie sie die Spiele so zurzeit, ich sag mal, was heißt beliebt sind, aber also, dass man zumindest so einen Einblick hat, wie...
Ich kenne diese Funktion gar nicht, dass man bei Amazon sieht, wie viel auf sich das jetzt in letzter Zeit verkauft hat.
So, pass auf. Silent Hill 2. PlayStation 5. 1000 plus Mal im letzten Monat gekauft, steht bei mir hier. Wurde okay, das.
Ne? Wo steht das denn? Ich gucke selber drauf.
direkt unter dem Namen, da steht Silent Hill 2, Besuch in Konami Store und dann so der Plattform und darunter 1000 Mal im letzten
Ach so,
Mal.
Ja, steht. Ich, ja.
Hab ich noch nie gesehen. Jetzt mal so als Vergleich dazu, ein Astrobot steht bei 5000 Mal im letzten Monat gekauft, ist aber auch schon draußen, gibt's dementsprechend Mundpropaganda, ne? Mhm. Genauso wie bei Zelda, was würdest du denken, was hat ein Zelda? Das ist natürlich auch schon ein paar 5000. Tage draußen. Sogar 10.000.
Oh, okay.
Aber Pre-Orders für Silent Hill 2, 1000. Dann habe ich hier als nächstes Pre-Orders Assassin's Creed Shadows.
Okay, das wird aber schon ordentlich. Also 10.000 hätte ich schon gemeint.
700.
Oh.
Jetzt kommt's weiter. Call of Duty Black Ops 6.
Ja, das muss ja dann schon 10.000 sein.
400.
Ja, das stimmt
schon. Spielen die alle im Game Pass.
Ja, ja. Und pass auf, jetzt kommt Indiana Jones und der große Kreis.
Ja, 100.
50. 50 Mal in den letzten, im letzten Monat gekauft.
Irgendwie kann ich das nicht so richtig, diese Zahlen so ernst nehmen, ich weiß nicht.
Naja, was, das steht da ja nun. Das Spiel wurde 50 ja. Mal verkauft im letzten Monat. Das ist also,
keine
die Pre-Orders, also natürlich ist es Xbox, da kaufen sowieso nicht so viele Leute generell Games wegen Game Pass. Es ist Xbox, da kaufen noch viel weniger physische Games. Na, es ist ja die physische Version jetzt hier, die ich hier gerade angucke, ne?
Mhm.
Aber es ist schon krass, ey. Aber auch Assassin's Creed Shadows und Call of Duty. Call of Duty, muss man dazu sagen, ist natürlich bei Xbox-Seite im Game Pass vorhanden, dass das vielleicht doch dann irgendwie da rein tangiert. Und Assassin's Creed hat halt diesen riesigen Shitstorm abbekommen, dass da auch die Leute dann erstmal zurückhaltend sind. Macht Sinn.
Außerdem ist das ja verschoben worden, ne? Das kommt genau. Ja auch noch hinzu.
Übrigens, verkaufte Einheiten von Star Wars Outlaws?
Boah, weiß nicht.
Auch nur 800, also weniger als ein Silent Hill 2 vorbestellt wurde.
Krass, ich finde es sehr interessant, möchte an der Stelle den Markus grüßen, das ist der Besitzer von Smile Games, ein Videospielladen. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, bei Silent Hill 2 war es so, die Großhändler sind komplett überfordert gewesen, weil vorher in der Vorbestellerphase hat sich keine Sau für Silent Hill 2 Remake interessiert. Also die haben halt auch wirklich nicht viele Exemplare verkauft. Und durch diese Wertungen ist es dann so explodiert, dass die natürlich nicht mehr nachkommen und dementsprechend das Spiel auch recht schnell ausverkauft sein könnte, weil erstmal gewartet werden muss, bis die nächsten wieder reintrudeln. So schnell können Wertungen oder sowas kann, ja, sowas kann Wertungen auslösen. Ist total krass eigentlich.
Ja, da sieht man mal, wie krass wichtig Wertungen doch noch sind für die Industrie, ne?
Ja, ja, auf
ich jeden Fall. Ich habe übrigens die Spiele wieder beisammen.
Die okay, wir haben die Zeit also gut überbrücken können.
Genau, ich habe es nachgeschaut und also ja. Das eine ist ja Romancing Saga 2, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Ja. Das andere ist Sky Oceans, Wings for Hire.
Ah, der Skies of Acadia-Klon sozusagen.
Genau.
Oh, den habe ich auch vorbestellt, geil.
Und das dritte, was auch im Oktober erscheint, ist Is 10.
Ah, das interessiert mich nicht so.
Nämlich schon. Ich habe Is 8 und 9 total gemocht und freue mich riesig auf 10.
Schön, ja, das ist cool.
Genau.
Die sind ja super beliebt auch bei Fans, gerade bei 8 und 9. Ne? Ich kam in
8 aber nicht rein, muss ich sagen. Oh, super Spiel. Aber 3 RPGs im Oktober ist einfach Overkill, absoluter Overkill.
Ja, da ist was. Ja, gerade JRPGs dann auch noch mitzunehmen, schwierig, ne?
Ja, schade. Ja, wird auch wieder ein heißer Herbst, es ist immer genug zum Zocken, da muss man ja einfach mal sagen, ne? Jeder, der sagt, es gibt keine Games zurzeit, der hat einfach keine Ahnung, sorry, ey.
Ich habe ja noch Sachen noch vom letzten Jahr eigentlich.
Ja, ich auch, ich habe noch Sachen von 2021 gefühlt hier.
Dito. Ich habe immer noch zwei, liegt hier immer noch rum. Final Fantasy 16 ist immer noch ein Titel, den ich nie gespielt habe.
Ah, hast du auch nicht gespielt, okay.
Ja, würdest du jetzt sagen, nach dem Wissen, den du hast, dass du im Oktober sagst, boah, Final Fantasy 16 zocke ich jetzt aber nochmal. Was es jetzt noch zu besprechen gäbe, wäre beispielsweise eine zwei Ankündigungen. Die eine ist schon bestätigt, die andere ist so beziehungsweise gerüchteweise wieder. Und wir fangen erstmal mit den Gerüchten an. Rise, Sons of Rome, war ein Launch-Titel für die Xbox One, ein Hoffnungsträger von Crytek für die Microsoft-Konsole, konnte allerdings nicht die Gunst der Spieler erwischen. Ich glaube auch da die Wertungen relativ so im 6er-Bereich und ich glaube keiner hätte jetzt, also es gab Leute, die waren Fans oder sind Fans, aber dass ein zweiter Teil kommt, oder kommen soll. Damit hätte ich jetzt persönlich gar nicht gerechnet, soll aber anscheinend in der Produktion sein oder gerüchteweise.
Ja, aber war das, ja, was heißt gerüchteweise, war das nicht so, irgendein Typ hat gesehen, wie Phil Spencer und der CEO von Crytek auf der Tokyo Game Show geschnackt haben und gesagt haben, hey, ich schick dir das Fax rüber?
Ja, so.
Nein, so war das. So habe ich das gelesen bei Twitter oder so. Und darauf, davon ausgehend haben die Leute gesagt, geil, Rise 2 ist quasi da.
Ja, wie dumm ist das jetzt? Jetzt mache ich hier gerade so eine riesengroße Welle um Rise 2 und dann ist es wirklich nur das? Habe ich nicht gewusst.
Warum ich nicht? Also, im Grunde könnte ja was bei sein. Man muss ja dazu sagen, dass Rise 2 ja tatsächlich schon geplant war. Und zwar nach dem Release von Teil 1 hat Crytek ja schon an Teil 2 konzeptioniert. Das war ja damals so. Aber als Rise 1 völlig ja, zerbombt wurde auf dem Review-Markt, hat Microsoft da den Stecker gezogen und hat eben das Budget entzogen, weil es damals auch Streitigkeiten um die Marke gab. Ich habe ja vor einem halben Jahr oder so eine Retrospektive zu Rise gemacht auf Spielewelten und habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Es gab ja auch die Review-Kontroverse. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an Machinima? Das war damals so ein YouTube-Kanal, der auch so Reviews veröffentlicht hat. Die wurden damals von Microsoft bezahlt, um Rise gut zu bewerten.
Ist das also rausgekommen?
Microsoft, das ist rausgekommen damals, genau. Dass Microsoft, oh, ich müsste in mein Video reingucken, ich glaube $30,000 in die Hand genommen hat, damit Machinima da eine positive Review zu macht.
Microsoft, also wir sind günstiger. Kommt mal her bei euren Games. Indiana Jones ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Wollte ich doch schon mal vorab sagen.
Genau. Danach hieß es wohl, nachdem eben Teil 1 relativ durchwachsen angekommen ist, dass Microsoft auf Crytek zugegangen ist und hat gesagt, okay, wir finanzieren euch Rise 2, wenn ihr die Marke an uns übergebt. Aber dem hat Crytek damals nicht zugestimmt und deshalb ist das ganze Projekt auf Eis gelegt worden. Aber und jetzt kann es natürlich sein, es kann natürlich sein, dass Microsoft jetzt sieht, okay, Singleplayer-Spiele sind im Trend, ist im Kommen, Crytek haut mal raus, kann passieren.
Ja, warum nicht? Wär cool, auf jeden Fall.
Und ich meine, das Potenzial war ja da. Das Ding war grafisch damals ein absoluter Brecher. Ich habe es jetzt, als ich das Video produziert habe, auf der Xbox Series X gespielt. Das ist ja abwärtskompatibel als Xbox One-Spiel ja so oder so. Und also grafisch gesehen kann Rise heute noch mit aktuellen Spielen mithalten. Ja. Das ist total krank, wie geil das Spiel aussieht. Spielerisch ist das Ganze leider relativ repetitiv. Hast du eine Stunde Rise gespielt, hast du eigentlich alles gesehen, was spielerisch das Spiel zu bieten hat.
Ja, und deswegen, das ist so eine Sache, da an dieser Stelle müssten sie ansetzen, um ein neues Rise zu machen. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt tausende von diesen Spielen irgendwie jeden Monat bekommst. Und so Action-Kracher in the Third Person, vielleicht noch mit einem historischen Anstrich, das zieht schon, das kann durchaus Spaß machen. Und Rise hatte ja dieses Potenzial. Ich hätte nichts dagegen, auf jeden Fall. Aber es war schon wirklich sehr, sehr eintönig. Also ich habe es auch nochmal reingelegt. Und ich weiß auch, als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, ja, ich weiß gar nicht, was die Leute haben, ist doch eigentlich ganz okay. Aber jetzt so nach vielen Jahren später merkst du, wie eindimensional dieses Spiel eigentlich ist, ne?
Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, ich habe letztens auch wieder einen Clip gesehen oder in irgendeinem YouTube-Video in so einer Top-Liste, da war das irgendwie vorhanden. Und wenn du das Game einfach mal siehst, einfach nur, dann denkst du, wow, ey, das ist wirklich, also könnte ein top-aktuelles Game sein. So krass sah das halt 2013 schon aus, ne? Das ist schon krass.
Was sagt ihr denn dann eigentlich?
Vielleicht mal ganz kurz, weil es interessant ist. Rise begann ja als Kinect-Spiel, ne, für die Xbox 360 damals. Okay. Also ich hatte das gerne mal gesehen, wie sich Rise als Kinect-Titel gespielt hätte. Kennt ihr noch Nightmares von Sega? Das war ja so ein Horror-Kinect-Titel. Mhm. Das hätte vielleicht in diese Richtung gehen können. Aber ich meine, es ist ja gut, dass sie es dann auf die Xbox One als normales Third-Person-Adventure gebracht haben. Aber daran sieht man eventuell, warum es gameplay-technisch so simpel war. Die mussten halt relativ fix von einem Kinect-Spiel umdrehen auf ein Third-Person-Action-Game. Ne? Und wenn da eh schon relativ viel Zeit auf so einen Kinect-Prototyp draufgegangen ist, hast du ja nicht mehr vielleicht viel Zeit, um ein Third-Person-Action-Spiel draus zu bauen. Und dann passiert eben das, was passiert ist. Und das Spiel ist halt ja spielerisch nicht so geil geworden, ne?
Wenn du, ich bin mir ziemlich sicher, nimm 70% aller VR-Titel das VR weg, dann ist es ein richtig durchschnittliches oder unterdurchschnittliches Actionspiel. Ja, das VR sein. Macht ja genauso wie bei Kinect, macht ja irgendwie den Reiz aus und dann hast du vielleicht so plumpe Spielkram und der macht aber dann dadurch halt irgendwie total viel Spaß, aber nimmst du das dem weg, dann ist da gar nichts.
Ja.
Dann, was sagt ihr denn zur sehr glorreichen Ankündigung von einem möglichen Alien Isolation 2? Ich sag jetzt mögliche, weil ich nie weiß, ist das jetzt wirklich so? Habe ich da was verlesen?
Nein, nein, das stimmt wirklich. Also, ich weiß nicht, okay, wer das war. Ey, weißt du es an die Game Director vom des ersten Teils?
Ja, so? Irgendwie sowas.
Hat heute getwittert auf der Alien Isolation Seite auch offiziell. Hey, 10. Geburtstag des Spiels, die ist jetzt diesen Monat. Wir bedanken uns bei allen Spielern, die bis heute noch dieses Spiel so feiern und hat sich halt dafür bedankt, dass es halt so eine Art Kultgame ist und hat auch im letzten Satz gesagt, ja, wir haben euch gehört, wir arbeiten an einem Sequel, es ist ganz, ganz früh in der Phase, aber Leute, es ist wahr, Alien Isolation 2 ist in der Mache und das ist ja mal geil.
Die Ankündigung kam wie das Alien plötzlich von hinten, ja, und hatte ja einfach mal durch die Brust.
Oh, was für eine gute Metapher, ey. Sehr gut, Andi.
Das ist eigentlich so ein Titel, da ärgert es mich, dass ich das so auf so einem Wege erfahren muss. Ich will einfach eine geile Ankündigung auf einer geilen Show mit einem coolen Trailer vielleicht. Also gib mir nur einen Teaser, ich wäre komplett ausgerastet. Ich freue mich natürlich sehr, aber ja.
Ich meine, damit hättest du die Game Awards enden lassen können mit so einem Trailer, weißt du? Die Leute werden ausgerastet bei so einem Spiel.
Ja, ich bin total, also ich freue mich auch, dass das Spiel so einen Kultstatus erhalten hat, obwohl ich auch so den Eindruck habe, das ist schon nicht jedermanns Sache, ne? Also
absolut nicht.
Definitiv, aber ich freue mich natürlich mega, dass noch sowas gemacht wird. Also manchmal frage ich mich so, okay, in Space Marines haben sie einen zweiten Teil gegeben und es kommt Alien Isolation 2 raus. Ich weiß ja nicht, wie gut sich das verkauft hat.
Das ist passt gerade zu, wie wir schon gesagt haben. Der Trend geht hin zu Singleplayer-Games. Und jetzt holt man halt alte, beliebte Games nochmal raus und gibt den zweiten Teil, Remaster, Reboot. Ey, Leute, wir sind in der richtigen Timeline. Ich glaube, es geht los. Ne?
Also ich würde es ja voll feiern, wenn Square Enix einfach mal Thief wieder rausholt und da nochmal einen neuen Teil rausholt.
Nochmal.
Das wäre geil. Weil ich fand das Reboot schon ganz, ganz, ganz cool damals. Ja.
Nochmal übrigens ein kleiner Fun-Fact zu Alien Isolation. Wisst ihr noch die Review-Score, die IGN damals gegeben hat?
Boah, eine 7 oder so hat das bekommen, oder?
Ich weiß Matthias? Nicht mehr.
5,9.
Boah. Also ich weiß, dass es nicht sehr hoch war. Ja.
Ja, aber sowas lässt man halt auch von einem Horrorfan testen. Und dann, aber 5,9 ist schon abartig schlecht bewertet. Das spricht nicht für die Qualität des Reviewers. Schöne Grüße gehen raus an Ryan McCaffrey.
Ja, manche Spiele, wir hatten ja darüber eine Rüdiger-Folge gemacht, manche Spiele werden manchmal ziemlich hart abgestraft, aber können durchaus noch so ein bisschen einen Charme versprühen, ein Nier oder sowas haben wir da auf Platz 1 gehabt, also.
Ja, ganz ehrlich, man kann ja grundsätzlich sagen, ich mag kein Horror, ich komme mit dem Horrorspiel nicht klar, es ist nicht meine Art von Game, kann ich vollkommen verstehen und dann ist es für einen wirklich nur eine 5. Aber als Reviewer musst du halt das aus der Betrachtweise eines Horrorfans dann auch betrachten. Ne? Da musst du natürlich irgendwie schon firm im Dings sein. Du musst es als Horrorspiel sehen. Und in 100 Jahren nicht ist Alien Isolation eine 5,9. Sorry, ey.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Waren das alle News, die wir hatten? Oder kommt da?
Ich hätte noch die Ubisoft-Geschichte. Also wir hatten in der letzten Ausgabe darüber berichtet, wie schlecht es Ubisoft geht, wie schlecht es gerade mit ihrem Unternehmen geht. Da gab es, wie war das nochmal? Die Aufforderung oder den Rat, dass Ubisoft privatisiert werden sollte, dass die Guillemot oder Yves Guillemot den Posten überlässt oder räumt und so weiter. Und da scheint sich was zu tun, weil angeblich Ubisoft mit Hilfe von Tencent die Firma privatisieren wollen. Und wie das jetzt wieder zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich bin heute irgendwie nicht so richtig im Dampfer, um das alles zu erklären, merke ich gerade.
Ja, ich habe das auch nicht so wirklich mitbekommen. Auf jeden Fall Ubisoft, nee, Tencent will da ihre Anteile, die sind ja schon Minderheitseigner bei Ubisoft, ne? Mehr aufstocken, der Aktienkurs ist dann auch erstmal gleich, man möchte schon fast sagen, explodiert, um 35% gestiegen. Also hättet ihr letzte Woche oder vor zwei Wochen gekauft, ne? Und dann hättet ihr schon ein bisschen Rendite jetzt gemacht. Nämlich um 35%, das kann man schon sagen. Nice, also von 10 auf fast 14 Euro wieder hoch. Aber natürlich immer noch weit, weit unter ihrem Alltime-Hoch. Da ist noch lange nicht alles überstanden. Aber ja, so wirtschaftlich kann ich da nicht zu sagen, ob das jetzt was bringt, wenn Tencent die aufkauft. Keine Ahnung, was würde das bedeuten? Eigentlich nichts, weil Tencent ist ja kein Unternehmen, was groß jetzt eingreift in die Struktur der Spielstudio selbst, oder? Die verlangen ja jetzt nichts oder so, wie ihr was zu machen habt. Bei League of Legends oder bei Riot sind die Minderheitseigner, bei Epic. Und die sind ja einfach nur Investoren und keine Partner sozusagen.
Ja, aber sie schließen noch Studios einfach mal direkt zum Launch eines Spiels, wie bei Visions of Mana passiert.
Ja, die Tencent?
Da kam das Spiel raus und das Oka Studio, was das Spiel entwickelt hat, wurde direkt am Launchtag von Tencent geschlossen.
War das Tencent oder war das NetEase?
Oh, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wenn du NetEase sagst, da klingelt was. Das könnte auch NetEase gewesen sein, sorry.
Ja. Na siehste mal, dann ist es doch nicht Tencent.
Okay.
Ja, weil Tencent ist ja doch eher...
Ja, das ist ja so, das habe ich, glaube ich, auch gelesen, dass NetEase die Aktivitäten in Japan wieder runterfahren will oder so und deswegen das Studio geschlossen werden musste.
Okay, Tencent, dann habe ich die beiden verwechselt.
Tencent ist aber wirklich... hat überall irgendwie Anteile.
Ja,
was ich heute quer gelesen habe, ich werde jetzt ganz vorsichtig sein, nicht, dass ich irgendeinen Bullshit labe, dass Saudi-Arabien wieder noch mal mehr in die Videospielindustrie investieren möchte, weil die haben ja schon 10% Anteile an Nintendo und will noch mehr investieren. Was das bedeutet, keine Ahnung, aber sie sind schon in verschiedenen anderen Firmen schon involviert und haben investiert in Capcom, in verschiedene andere Firmen, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. So richtige traditionsreiche Studios.
Ja, aber das ist auch alles nur so Investment. Die packen da ihr Geld rein, um das zu vermehren. Die wollen da jetzt nicht auf den Markt oder so, ähnlich wie Tencent das auch macht, ne? Von daher, okay, ist doch cool. Das gibt dem Studios noch mehr Möglichkeiten, wenn die ihre Stakes verkaufen da irgendwie, ihre Anteile, haben noch, das Geld fließt mehr, wir können noch mehr aufgeblähte Games machen. Ubisoft kann noch mehr Leute einstellen. Nee, ich hoffe, Ubisoft findet sich da irgendwie mal, basiert sich wieder auf seine Stärken, entschlackt sich da mal deutlich von diesem ganzen Ballast, den sie rumschleppen und kommt nicht zu spät zur Trendparty Singleplayer-Games, ne? Wenn die in 10 Jahren mit ihren Singleplayer-Games dann endlich kommen, ist der Trend schon vielleicht vorbei. Wir denken dann, geil, Ubisoft ist die geilste Firma, aber leider ist sie dann noch pleite.
Glaubt ihr denn, wir kriegen irgendwie noch eine Änderung bei Assassin's Creed Shadows mit? Weil die haben ja jetzt das Spiel komplett vom Tokyo Game Show Auftritt abgesagt. Ne? Da ist ja gar nichts passiert. Und das Spiel ist ja generell, ich glaube, auf Februar oder so verschoben worden, 25. Ja, ja. Ne? Da ist halt die Frage, warum entziehen die ein Spiel, das in Japan spielt, aus Japans größter Videospielmesse? Und B, warum verschieben die das Ganze nochmal um 4 Monate? Ist vielleicht doch so ein bisschen was dran an diesem ganzen Hate gegenüber den Protagonisten und passiert da eventuell handlungstechnisch doch ein bisschen was, um das Spiel in Anführungsstrichen zu retten?
Also ich glaube, inhaltlich reicht die Zeit nicht, um den Hauptcharakter da neu zu schreiben, neu zu machen oder wie auch immer. Und auch wenn sie das machen würden, dann wird es auch schon, dann wird die andere Seite wieder meckern in größten Tönen. Ne? Dementsprechend glaube ich, das einzig Richtige, was sie machen können und was sie machen werden, ist einfach mal auch etwas, was sie machen sollten bei allen ihren Spielen, ist Fehlerpolitur. Ne? Einfach mal ein Spiel wirklich auf den Markt bringen in einem kompletten Zustand. Wirklich mal dieses halbe Jahr nutzen oder fast halbe Jahr, um alle Bugs rauszuknallen, mal wirklich ein crispy Game an den Start zu packen. Das würde ich jetzt mal so vermuten und das wäre auch sinnvoll, damit man nicht wieder mit so einem kaputten Release daherkommt, der dann halt gute Wertungen zerstört. Und wir haben ja schon bei Silent Hill 2 gelesen, gute Wertungen sind wichtig für Pre-Sales.
Ne? Aber bei Star Wars Outlaws war das nicht das kaputte Spiel. Das waren die hohen Anforderungen der Fans, die dafür gesorgt haben, dass sich das Spiel nicht verkauft hat.
Sagt Ubisoft, ja, im Nachhinein. Wir wissen alle, dass es anders war. Ne? Ja.
Und, ich möchte noch dazu sagen, dass ich zu dem Thema mit Assassin's Creed Shadows, ich meine, das war Jason Schreier, der das gesagt hat, dass das Team rund um, also das Team, das Assassin's Creed Shadows programmiert, drum gebettelt hat, dass das Spiel verschoben wird, echt? Weil es einfach noch lange nicht in diesem Zustand ist des Releases und die Führungsriege sehr lange damit darauf, also da festgehalten hat an diesem Release, im November war das, glaube ich. Und nach Star Wars Outlaws und deren verpackten Release hat man sich dann doch immer entschieden, okay, wir verschieben es doch noch. Eigentlich waren die Warnsignale vom Team schon lange da, aber wieder mal hat die Entscheidungsetage was anderes machen wollen und dann hätten wir wahrscheinlich ein kaputtes Spiel bekommen. Vielleicht passiert das noch. Also ich weiß nicht, ob die genug Zeit haben, um das alles irgendwie gerade zu biegen.
Ja, das weiß man natürlich auch nicht, ja. Aber was noch viel krasser ist, was sie auch machen, ist, sie gehen ja irgendwie von diesem Battle Pass System weg oder so, ne? Irgendwie war da nicht auch irgendwas mit den DLCs, dass da sofort ein DLC ist frei, wenn das Spiel kommt oder ist gleich mit dabei, dass sie dieses aufschneiden, also du kennst ja, bei den Ubisoft Spielen sind immer gleich so 3 DLCs vorab mit angekündigt, irgendwie so Season Passes, dass sie auch von diesem Konstrukt weggehen wollen, habe ich da irgendwas gelesen.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich kann mir das gut vorstellen, das war wahrscheinlich einfach nur im Spiel drin, das haben sie einfach rausgeschnitten und geben das jetzt als kostenloses Ding dazu, weißt du, keine Ahnung.
Ja, ja, so wird's sein, aber es ist ja trotzdem ein guter Punkt, also es ist wieder ein gutes Zeichen, dass man aufhört mit dieser Scheiße.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir haben jetzt über News genug geredet.
Okay, wir haben 2 Dinge noch.
Okay.
Einmal, wir haben ein neues interaktives Format, wie voll interaktiv ist es ja gar nicht, aber wir haben eine neue Multi-Folge, wie kann man das nennen? Ich habe was für euch, worauf ihr reagieren könnt, wofür wir vielleicht ein bisschen länger für brauchen. Ihr wisst ja, wir hatten ja mal dieses Game, besten Spiele aller Zeiten, Turnier, was wir durchgezockt haben und ich habe da wieder was rausgesucht, was ich euch vortragen könnt, wo ihr dann gegebenenfalls drauf reagieren könnt. Und ich habe ein Kunibert. Was wollt ihr zuerst machen?
Machen wir den Kunibert zuerst, oder?
Kunibert? Okay, Intro Kunibert. Ab.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Okay, also ich habe einen Kunibert zugeschickt bekommen bei Instagram von, fuck, jemandem. Schöne Grüße. Sorry, aber du weißt, wer du bist. Es geht um Kunibets, kennt ihr, ne? Ich habe eine kleine Top 5, die ihr blind ranken müsst. Das Thema diesmal ist die 5 visuell ansprechendsten Spiele. Die stilistisch schönsten Spiele. Welchem Sinne auch immer. Das kann halt Grafikpower sein, aber auch einfach Artstyle. Einfach, ihr müsst blind Spiele ranken nach ihrer visuellen Güte.
Also schon fast unmöglich. Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ja, und euer Auge wollen wir jetzt hier betrachten.
Ja, aber wir müssen ein Auge haben. Ne? Ich habe ja ein anderes Auge als Matthias, das wird spannend. Ja,
das wird spannend. Ihr müsst euch jetzt hier einigen. Okay. Ich fange mal an. Ich hau mal das erste Spiel hier rein. Es ist Ori and the Will of the Wisps.
Oh Gott, das ist für mich schon die 1. Oh Gott. Ey, ich finde, das ist einfach eines der schönsten Spiele im 2D oder 2,5D, die je gemacht worden sind. Es bewegt sich alles, es ist so farbenfroh, es hat so eine Dynamik in der Welt, der Wind weht so wunderschön. Also gib mir etwas, das schöner ist in 2D. Gibt's nicht für mich, oder? Jetzt musst du so sagen.
Ja, also ich habe es ehrlich gesagt nicht allzu lange gespielt, den ersten Teil. Ich kann also nur vom ersten Gebiet sprechen. Aber ja, es war audiovisuell auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ob es jetzt für mich das schönste 2D-Spiel ist, weiß ich nicht. Da gibt es auch so ein Sea of Stars zum Beispiel, was ich auch optisch sehr ansprechend fand. Aber schwierig. Wo willst du das hinpacken?
Auf die 1. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wo ich das, also ich würde dir entgegenkommen. Du musst schon irgendwie was sagen. Also wenn du sagst, so nee, gefällt mir nicht oder so, ja, fand ich gut.
Also ich weiß nicht, was da kommt, aber ich würde es jetzt einfach mal aufs Mittelfeld auf die 3 packen.
Alter, nein, das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Was soll besser sein? Ach Gott, Andi.
Komm, dann wir einigen uns auf die 2, aber auf deine Verantwortung hin.
Ja, okay. Ich gehe jetzt das Risiko ein und ziehe es auf die 2.
Okay, ich logge die 2 ein. Ja? Okay, das nächste Spiel. The Legend of Zelda, Wind Waker. Meinetwegen auch HD. Steht ja aber nicht.
Ich also mag der Stil Link sehr. Ist zeitlos, das muss man sagen. Das Spiel wird
es
auch
noch sehr in 100 Spiel,
Jahren gut aussehen. Ob es aber stilistisch gesehen eins der besten Spiele ist, das wage ich als großer Wind Waker und Zelda-Fan schon stark zu bezweifeln. Also
visuell ansprechend ist der Titel der Liste.
Ja.
Er ist innerhalb
interpretieren, wie du willst.
Er ist innerhalb seiner Zelda-Serie einzigartig, ist er aber das zum Beispiel im Vergleich zu anderen Cell-Shading.
Nein, auf keinen Fall.
Finde ich jetzt auch nicht. Also ich finde,
da geht Hi-Fi Rush hin und zerstört Wind Waker.
Ganz genau.
Im Cell-Shading-Stil, das muss man ganz klar sagen.
Aber ich würde trotzdem jetzt nicht irgendwie auf die 5 packen, sondern auf die 4. Was sagst du?
Oder ich glaube, dadurch, dass das Spiel halt schon auf dem GameCube und das ist wann erschienen, 2002, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, einfach zeitlos aussieht, das könntest du heute auf dem GameCube spielen und es wäre halt optisch schick. Da würde so ein Twilight Princess nicht gegen ankommen, rein von der Zeitlosigkeit. Also würde ich schon sagen, dadurch, dass es eben diesen zeitlosen Charme hat und sich wie so ein Cartoon spielt, können wir das meines Erachtens auf die 3 packen, Mittelfeld.
Ja, hätte jetzt nichts dagegen. Finde das ist auch wirklich schön, ja.
The Legend of Zelda Wind Waker auf die 3. Okay, der nächste Titel ist Ghost of Tsushima.
Ich wusste, das war einfach nur alles eine Falle hier. Ja, ist natürlich wunderschön. Man denke an die Reitsequenzen über das Blumenfeld. Es gibt super schöne Ausblicke, Sonnenuntergänge. Es ist natürlich ein ganz anderer Kontrast jetzt als das Wind Waker-Ding, weil das halt realistisch ist. Boah, mein Gott, ist das schlimm. Andi, was sagst du?
Also ich würde, so gut Ghost of Tsushima auch aussieht, zum Beispiel das Spiel nicht vor Wind Waker packen.
Nicht
weil, weil einfach so ein Ghost of Tsushima, der Look, die Grafik, die ist vergänglich. Die wird vom Nachfolger zum Beispiel übertrumpft werden. Oder von anderen Open-World-Spielen, die da kommen werden. Ja, es ist per heute eins der schönsten Open-World-Spiele, aber es wird sicherlich nicht ein zeitloses Spiel sein, was du in 5 oder 10 Jahren immer noch auf Platz 1 wählen kannst. Da wird sicherlich Konkurrenz geben, die auch ein Ghost of Tsushima ausstechen wird. Ich nenne jetzt mal tatsächlich den Nachfolger als Beispiel, der optisch noch mal einen drauflegen wird, da bin ich überzeugt von. Daher ist es halt anders als bei einem Wind Waker, wo du halt heute immer noch sagen kannst, das Spiel ist von 2002, aber das kannst du heute noch genau so spielen und das sieht heute im Vergleich zu anderen Zelda-Spielen immer noch am zeitlosesten aus.
Ich finde das Argument gut. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir reden ja nicht nur von Grafikpower oder so, wir reden ja auch von Ästhetik. Genau. Und die Ästhetik bei Tsushima liegt natürlich auch an der Grafikpower. So, ne? Also wie der Wind dargestellt, wie er die Blätter, das Laub rumwedelt und sowas. Und deswegen, ansonsten ist es ja ein sehr klassisches, feudales Japan. Und deswegen, ich würde jetzt auch sagen, also du hast mich eigentlich so schon stark überzeugt, aber 4 oder 5? Nimmst du gleich die 5? Was kommt denn dann? Nehmen wir die 5. Komm, wir sind einfach mal risikofreudig.
Echt?
Okay. Andi, ja, komm. Ja, scheiß drauf.
Wir loggen ein. Ghost of Tsushima 5.
Wir sind mutig heute.
Okay. Das nächste Spiel ist Limbo.
Ah. Ja, das hat jetzt einfach... Das war, weißt du, was bei Limbo das Ding ist? Limbo ist schön. Aufgrund seiner minimalistischen Art. Hat auch dadurch halt für Aufsehen gesorgt. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde, das ist für mich kein Nummer-1-Titel, auf gar keinen Fall. Ich würde jetzt, also das bleibt für mich nur die 4 und ich würde die 4 auch sagen.
Es bleibt die 4, aber man muss dem Spiel schon zugute tragen, dass es auch eine Art Zeitlosigkeit hat, alleine eben durch den Look, der einfach eine unfassbar krasse Atmosphäre versprüht mit diesem Minimalismus. Also wenn ich an das Spiel denke, dann kommt mir direkt der Begriff Atmosphäre in den Kopf. Und das hatte ich zum Beispiel bei einem Ghost of Tsushima oder bei einem Zelda Wind Waker auch nicht. Jedoch ist es halt auch dahingehend sehr eingeschränkt, was diesen ästhetischen Rahmen angeht. Ne? Aber da wir Ghost of Tsushima schon auf der 5 gepackt haben, bleibt Limbo eigentlich nur noch auf die 4 zu packen. Es ist für mich auch kein Einser-Titel.
Auf ganz die 4? Genau. Ja, auf die 4.
Okay. Und dann der letzte Titel ist Dead or Alive Extreme 3.
Ja, komm, ich hasse sowas, Alter. Ich hasse sowas.
Schön auf komm, die 1.
Dead or Alive Extreme 3 kann ich nicht so sagen, weil ich es noch nie in Bewegung gesehen habe, tatsächlich.
Ja, genau, Andy.
Der ist so. Kann man nicht so. Dead or Alive Extreme 3, das Ding ist doch für die PS4 und die Switch nur in Japan erschienen, ne? Wenn mich das nicht alles täuscht.
Keine Ahnung.
Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe den ersten und den zweiten auch in der Sammlung, aber zum dritten kann ich wirklich überhaupt nichts sagen. Aber es ist die 1.
Okay. Es ist die 1. Es ist das visuell ansprechendste Spiel. Ich meine,
kann man dafür argumentieren,
wenn man will. Kann man für argumentieren, auf jeden Fall.
Ich ärgere mich gerade so ein bisschen. Wir hätten
er hat euch auf jeden Fall voll dran gekriegt. Er hat den wirklich perfekt gemacht, den Kunibert, ey.
Also, ja, natürlich, ja.
Ori hätte auf die 1 gemusst, sonst hättet ihr ihn quasi schon verloren.
Was wäre denn dein Ranking eigentlich? Was wäre denn bei dir so?
Also ganz klar natürlich Dead or Alive 1. Nein. Also Ori oder Ghost of Tsushima wären bei mir auf die 1 gegangen.
Oh.
Und dann wahrscheinlich Limbo, Wind Waker und Dead or Alive oder so. Aber das ist halt total schwer zu sagen. So im Nachhinein ist es ja ein Simpel und Schnimpel. Also oh. Ja. Ah, cooler Kunibert. Also danke. Fuck.
Da heißt es einfach so.
Leute, ey.
Aber ich habe noch mehr. Ein kleines Format, falls es euch gefällt, falls ihr Spaß dann habt, was ihr immer so mal vielleicht 5 bis 10 Minuten reinpacken können in einer Folge. Und zwar geht es um eine Top 100 Liste, auf die ihr jetzt mal gerne on the fly reagieren können. Und zwar ist es die Top 100 von IGN. Die hatten wir vorhin ja schon mal, die sich so qualifiziert präsentiert haben in ihrer Alien Isolation Review. Die haben aber auch die 100 Unforgettable Video Game Moments gerankt. Also die 100 unvergesslichsten Videospielmomente aller Zeiten. Da haben sie, das haben sie danach gerankt. Wie sehr hat sie das geimpacted? Also, uh-huh. Ja. Ne, wie was... Wie sagt man Impact auf, wie hat sie es betroffen?
Beeinflusst,
ja. Wie ikonisch war das oder welche historische Signifikanz hat das gehabt im Videospiel generell? Und war das became definitive of the, also war das ein definierender Moment für das Spiel selbst in irgendeiner Art?
Ah, oh, okay, das ist interessant.
Danach haben sie es bewertet, von 100 bis 1. Sie haben 100 hier gefunden. Das Problem ist natürlich, es ist eventuell ein wenig spoilerisch, muss man natürlich dazu sagen. Das heißt, ich werde immer den Platz sagen und dann das Spiel. Und dann, wenn die Leute dann ja nicht gespoilert werden wollen, müsst ihr gegebenenfalls ein wenig nach vorne spulen. Aber das ist natürlich jetzt schon, ne, es ist ein bisschen Deep Dive teilweise dabei.
Okay.
Okay, fangen wir mal an. Platz 100, es geht um Bioshock Infinite, das Ende. There's always a lighthouse. Also es ist jetzt der Moment, wo Elizabeth quasi am Schluss Booker in dieses Multiversum einführt und man dann quasi wieder am Anfang von Platz, am Leuchtturm vom ersten Teil quasi Ausgangspunkt wieder ankommt sozusagen und in diese ganzen unterschiedlichen Branches davon erfährt.
Also es ist ja so, dass dieser Moment damals viele komplett geflasht hat, mich eingeschlossen und dazu stehe ich bis heute auch.
Ja,
fand ich auch mega. Ich lese aber sehr häufig in den letzten Jahren, dass viele das auch plump fanden, total unlogisch. Und ich kann bei solchen Kritiken meistens nicht verstehen, warum das immer alles so 100% akkurat sein soll. Dieser Moment, der ist atemberaubend gewesen. Also ich muss wirklich sagen, mir stockte da der Atem. Ich dachte, boah, wie krank das eigentlich hier gerade ist. Weil die ganze Erklärung auch davor mit Booker DeWitt und so, die fand ich schon richtig, richtig stark. Und ich finde, das ist ein sensationell geiles Ende gewesen. Also ein richtig geiler Moment. Auf Platz 100 ist schon, wäre bei mir tatsächlich ein bisschen weiter oben.
Ja, Andi, was hast du dazu?
Boah, ich habe Bioshock Infinite damals gespielt und auch durchgespielt, aber ganz ehrlich, ich erinnere mich null an das Ende.
Okay. Das ist schon mal sehr gut. Also da ist die 100 schon mal gerechtfertigt. Ich fand es übrigens ähnlich wie Matthias auch sehr beeindruckend. Ich fand es auch, es hat mich ja wirklich auch zum Nachdenken gebracht und wollte mehr wissen über die Story und alles. Mhm. Ich kann das jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig wiedergeben, wie das alles ist. Deswegen, es ist, glaube ich, so im hinteren Plätzen der Top 100, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Aber er hat durchaus hier seine Berechtigung, finde ich. Ne?
Innerhalb der Liste. Das finde ich auch.
Ja. Okay, Platz 99 ist von Miss Pac-Man. They meet, wo sich Mr. und Mrs. Pac-Man treffen in Miss Pac-Man. Keine Ahnung.
Ach, scheiß drauf.
Ja, das ist wieder so ein...
Hat jemand von euch Miss Pac-Man gespielt?
Das kennt ihr nicht. Das kennt ihr nicht.
Natürlich kennt man das.
Erkennen schon, aber gespielt habe ich es nicht.
Ich auch nicht.
Genau. Ja, siehst du. Wäre für mich jetzt natürlich nicht vor Bioshock, muss man ganz ehrlich sagen.
Ey, weil denkst du bist so, ich weiß nicht, das Spiel kam bestimmt irgendwie Ende der 80er oder so.
82.
Stell dir mal vor, ja. Du bist, es ist 1982, du bist keine Ahnung wie alt und plötzlich treffen sich Miss Pac-Man und Pac-Man. Das ist der gleiche Flash-Moment wie bei Bioshock Infinite am Ende.
Ja, okay, vielleicht. Ja, das kann sein. Da muss man halt dabei
krass,
gewesen sein.
Das Miss, das Pac-Man.
Was? Wie unerwartet, sie sind ein Ehepaar.
Es ist ein Multiversum.
What? Ja, okay, ne? Also wenn man dabei war, war es vielleicht krass. Für uns jetzt völlig unnostalgisch und dementsprechend nicht so krass. Okay, Platz 98 ist aus South Park, The Stick of Truth. Und zwar Going to Canada. Die Passage im Spiel, wo das Ganze in so einen Top-Down-RPG wird, wo sie in Kanada sind, wo das alles total simpel sind und natürlich auch die Kanadier völlig, ja, wie das in South Park nun mal ist, als Dumpfbacken dargestellt werden.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ich sehe hier das Bild, daran kann ich mich erinnern, an diese Overworld-Map, die sieht halt aus wie aus Dragon Quest 1 gefühlt, weißt du? War eine schöne Hommage, aber so spielerisch kann ich mich jetzt auch überhaupt nicht mehr so dran erinnern.
Ich habe es gar nicht gespielt.
Hast gar nicht gespielt.
Gar nicht gespielt. Ich bin überhaupt kein South Park-Fan und ja.
Okay. Ist ganz witzig, dass man also das Spiel auf einmal so, ne, aus einem ganz, also es war ja auch vorher schon irgendwie 2D-Spiel, aber jetzt so eine Top-Down-Ding macht, so eine 8-Bit oder 16-Bit-Hommage ist ganz nett, aber einer der unvergesslichsten Videospielmomente aller Zeiten. Wir beide hätten das auf jeden Fall vergessen, oder?
Ich guck gerade Gameplay und weiß nicht mal, dass ich das jemals gespielt habe.
Ja, okay, also wäre jetzt bei uns nicht drin, ne?
Nee, auf gar keinen Fall.
Platz 97, The Witcher 3, Wild Hunt. Muss ich nur noch ein Wort sagen. The Unicorn.
The Unicorn?
Das Einhorn.
Ja, aber...
Die Sexszene, Mann. Die Sexszene auf dem Einhorn.
Okay. Jetzt bin ich
wieder ja. Boobies.
Unforgettable. Ja, aber warum wählt man das in so... Ja gut, das sind Amerikaner. Okay, alle Fragen beantwortet. Passt schon. Ja.
Es ist halt ein Einhorn, ne? Sie sind halt auch ein Einhorn und das ist halt der Toll. Moment, wo du deine Love Interest, ich glaube, das erste Mal bezirzt erfolgreich. Jennifer oder Triss, ich war Team Jennifer übrigens.
Ich war auch Team Jennifer.
Team Triss.
Oh, okay. Ja, wäre jetzt bei mir auch nicht unforgettable hier im Dings.
Ja, keine Ahnung, nee, ist für mich nicht unforgettable und auch nicht Impact oder irgendwas.
Nee, und auch, iconic ist er aber schon, muss man sagen. Also man kennt den Moment aus
The Witcher 3. Also wenn ich einen Witcher 3-Moment auch so in dieser, ich sag mal, in dieser Region irgendwie iconic finde, ist das dieses Bad, was er nimmt und dabei sowas, weißt du, aber nicht das Unicorn, das ist,
okay, keine Ahnung. Es ist nicht das spieldefinierende Szenario, da hast du voll recht, also das stimmt. Da gibt es keine geilere Momente. Ja gut, also dementsprechend für uns wahrscheinlich jetzt auch nicht auf der Liste, ne?
Nee.
Platz 96, schöner Pick, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. The Darkness.
das ist ein Spoiler jetzt, ein ganz großer.
Nee, es ist kein Spoiler. Es ist Watching TV with Jenny.
Ja.
Ah ja, okay, verstehe ich. Da guckt man, also man geht mit Jackie Escalcado in die Wohnung seiner Freundin, das ist ja. Jenny, man sitzt mit ihr auf der Couch, man hat einfach einen gemütlichen gemeinsamen Filmeabend und guckt dabei Nosferatu, glaube ich, lief da im Fernsehen. Und man merkt zum ersten, und das ist auch eine Sache, deswegen ist es so iconic, weil das hat man im Videospiel jetzt öfter, auch in den letzten Jahren, dass du so einfach Dinge erst selber beendest. Also, dass das Spiel nicht sagt, okay, jetzt steh auf und fertig, sondern du kannst sagen, okay, ich finde es irgendwie gerade einfach ein schöner Moment, ich bleib einfach jetzt hier sitzen und du kannst mir den ganzen Film angucken mit Jenny, die sich an mich schmiegt und man einfach sozusagen so ein Pärchenabend macht. Und das ist schon für damalige Verhältnisse irgendwie was Besonderes gewesen, zumal es auch einfach diese Bindung zwischen den Charakteren nochmal immens verstärkt, was natürlich dann nochmal krasser wird später.
Ja, und die Wichtigkeit des Moments kommt ja auch erst, nachdem das Krasse passiert, dass du dann nochmal so zurückblickst und denkst, shit, da sitze ich mit ihr gemütlich auf der Couch. Und wenn du dann sogar diesen Moment abgebrochen hast, weil du ungeduldig warst, und dann passiert das, was passiert, und dann blickst du zurück und denkst dir vielleicht sogar noch, Mensch, hätte ich doch mehr Zeit mit ihr verbracht.
Und das Krasse ist halt, du kannst halt wirklich den kompletten Film da gucken, 90 Minuten.
Ja.
Das ist schon irgendwie cool, aber es war nicht Nosferatu, oder?
Doch, ich meine wohl.
Ich bin Nosferatu oder Frankenstein?
Es war ein alter Schwarz-Weiß-Film. Ja. Es ist ein alter Schwarz-Weiß-Film. Hier steht in der Ding steht To Kill a Mockingbird. Auf Deutsch, wer die Nachtigall stört. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, aber auf jeden Fall cooler Moment. Cool, einfach geile Sache an und für sich. Ne? Man denkt, das ist aber so ein Ding, da würde ich jetzt nie dran denken, wenn ich mir so eine Liste machen sollte. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Moment. Und ich finde es cool, dass man den hier reingepackt hat. Weil es so was Einzigartiges ist, dass man einfach mal so.
Ja, vor allen Dingen, weil du hast ein Actionspiel. Du hast einen Action-Shooter mit Darkness und so. Und dann hast du halt so einen Moment der Stille und der Friedseligkeiten. Deswegen finde ich den eigentlich schon ganz geil.
Ja, okay. Boah, jetzt wird's weird. Platz 95. Das Spiel ist Yumeniki. Der Moment heißt Uboa. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht, ich kenne den Moment nicht. Ich könnte das jetzt hier durchlesen, aber dann spoilere ich mich, ja. Es ist irgendwie so ein, es sieht aus wie ein, keine Ahnung, 16-Bit oder 2004 RPG wurde es released. Ja, so ein RPG-Maker-Ding. Keine Ahnung, warum das hier drin ist. Wahrscheinlich, weil irgendein Autor das oder Redakteur das gerade gespielt hat und es cool fand. Kennst du das, Andi?
Nee, sagt mir gar nichts.
Mir auch nicht. Überspringen wir mal. Platz 94 aus Elite Dangerous First Contact. Kann ich jetzt auch nur vermuten, also Elite Dangerous ist halt dieses Space-Explorations-Game, ne? Dieses Remake des Ursprungs-Elites aus dem Jahr 2014 und offensichtlich scheint man da First Contact zu haben mit irgendeiner Alien-Rasse und das sieht auf dem Bild recht cool aus, aber ist bestimmt auch beeindruckend, ich kann da aber nichts zu sagen. Hat, glaube ich, auch keiner von euch gespielt, ne?
Nie gespielt.
Nee, auch nicht, überhaupt nicht mein Genre.
Jetzt, aber dann machen wir weiter, ne? Der nächste Platz ist Platz 93. Es ist aus Grand Theft Auto Vice City. Und Achtung, Spoiler. Es ist Lance Vance's Betrayal.
Oh ja.
Oh ja.
Daran kann ich mich gut erinnern. Wenn ich jetzt ein bisschen starten darf. Also ich kann mich gut daran erinnern. Ich fand das auch total krass. Weil ich Lance Vance Bands Vance Cans total cool fand. Also ich fand den richtig nice, den Typen im Spiel. Und das war ja auch so diese ganze Geschichte, auch dass Tommy Facetti halt so ein richtiger Charakter ist, der redet und sowas. Das gab's halt so bei GTA noch nicht. Ne, GTA war ja immer so ein stiller Held und es war immer so relativ auch hier sehr simpel gestrickt so die Gangstergeschichte. Aber hier kamen so ein paar so Freundschaften so in Gange. Ne? Ja. Und das fand ich schon echt, das hat mich schon getroffen so ein bisschen. Nicht so heftig wie jetzt bei anderen Sachen, muss ich sagen. Also ich kann mich auch nicht nur richtig, hätte diesen Moment nicht sagen können. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ja.
Ist genau wie du sagst, ich kann nicht mehr erzählen, was da genau passiert ist oder wie es passiert ist, sagen wir es mal so. Aber dass es passiert ist, das weiß ich. Und von daher, cooler Moment. Ja, wahrscheinlich ist er hier ganz gut aufgehoben, so auf den End-90ern Plätzen. Ne? Das war damals schon krass, aber jetzt auch nicht so erinnerungswürdig. Andi, du mochtest es gar nicht, das Game.
Nee, als absoluter GTA-Spezialist habe ich Vice City noch nie gespielt.
Ja, also, wir haben dich jetzt gespoilert.
Nicht beurteilen.
Keine Sorge, es kommt bestimmt gleich noch ein Pokémon-Moment, da bin ich dabei.
Platz 92. Aus Jedi Knight Dark Forces 2 Getting the Lightsaber.
Ja, das ist ja Jedi Knight Jedi Outcast, ne?
Ja, nee, das ist ja aber der Vorgänger, aus dem sie das nehmen. Bei mir wäre es auch Jedi Knight 2. Da wäre es auch deutlich ikonischer. Aber das ist ja nur der Nachfolger des ersten, ne? Und das gab es schon 1997. Und hier kriegst du halt auch wohl einen Lightsaber. Das heißt, ich kenne den Moment aus dem Spiel selbst nicht, weil ich das nicht gezockt habe. Aber ich habe halt den Nachfolger gezockt, Jedi Knight 2. Und da fand ich das auch geil. Obwohl ich mich jetzt aber auch nicht mehr so genau daran erinnere, wann, in welchem Zusammenhang das war. Aber das Lightsaber in dem Spiel war halt mega.
Ja.
Aber kann ich auch nicht gespielt.
Nicht gespielt? Ne? Mm-mm. Aber grundsätzlich ist immer ein geiler Moment, wenn man ein Schwert bekommt in einem Spiel. Ein besonderes. Kommt ja vielleicht auch noch ein Moment auf einmal in einem ähnlichen Spiel. So, und ich mache jetzt mal 10 Plätze, das wäre jetzt noch ein Platz für heute, ne? Mhm. Das ist die 91 aus dem Spiel Res Final Transformation.
Okay.
Echt, das ist da drin?
Was?
Ich finde es krass, dass es da drin ist. Also ich habe Res jetzt vor einem Jahr oder so in VR gespielt. Komplett durch auch, aber boah, ich hätte das jetzt nie im Leben damit reingenommen.
Dito, also, ich kenne...
Ja, okay.
Erzähl mal.
Ja, also Res ist ja schon ein Kultspiel.
Ne? Also Auf jeden Fall.
Das ist, ich glaube, ich weiß doch, dass es damals so ganz viel Lob bekommen hat als ein künstlerisch erweiterndes Erlebnis und sowas. Ich habe dann auch viel gehofft, und bei Res dann gemerkt, so ja, ist so ein Spiel, das mich jetzt nicht so richtig kickt, aber ne, irgendwie kann ich das wertschätzen. Aber ja, ich hätte jetzt keinen Moment reingenommen, auch wie genauso wie ihr, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr hochgelobtes Kritikerliebling ist, Res. Und auch Child of Light. Child of Eden heißt es.
Ja, ich fand's cool. Ich mochte Res auch gerne zu spielen, weil es einfach geile, ich mag so eine Shooter halt, so eine Rail-Shooter ist es ja. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr an die Final Transformation erinnern, ganz ehrlich. Ich sehe hier auch ein Bild natürlich dazu, aber selbst das hilft mir jetzt nicht auf die Sprünge, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe das Gefühl, wir haben von 10 Plätzen haben wir irgendwie über 5 reden können, andere 5 konnten
ja nichts sagen. Ja, das ist IGN, das sind ja die Lückenfüller, die ikonischen kommen noch wahrscheinlich. Können wir nächstes Mal ja vielleicht mal wieder 10 durchgehen. Könnt ihr ja mal, wie auch immer, uns zukommen lassen, ob das für euch spannend war. Ich fand das eigentlich ganz nett, diese Momente weiter zu besprechen. Das war unsere Besprechungsliste der IGN-Momente. Haben wir noch mehr, Matthias?
Nö. Wir haben jetzt eine Stunde voll und haben themenmäßig alles abgehandelt. Wir haben keine Fragen. Wir haben noch nicht über Games gesprochen, wenn wir da nochmal was zu sagen wollen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, auch lang. Das müsst ihr entscheiden.
Müsst egal. Haben wir was über Games, über die wir reden können?
Ja, jeder von uns hat ja was gespielt oder durchgespielt.
Lass uns das so machen. Lass uns jeder ein Spiel besprechen. Ein Spiel so, aber jetzt nicht irgendwie in umfangreichen Monolog, aber so mal einen kurzen Eindruck über Spiel XY.
Gut, dann fangen wir an.
Ich fange an mit meinen Eindrücken zu Silent Hill 2 Remake.
Da freue ich mich aber.
Also, ich vielleicht doch im Vorfeld, also ich mache dazu eh noch ein Video, vielleicht seht ihr das schon im Vorfeld oder nicht. Ich würde da sehr gerne noch was ausführlich sagen. Alles, was ich jetzt sage, sind nur Eindrücke. Ich habe so den Eindruck auf jeden Fall, dass ich etwas Zeit brauche, um eine genaue Meinung zu bilden. So möchte ich das im Vorfeld sagen. Aber ich find's richtig geil.
Oh.
Ich find's richtig geil. Ich muss aber ich muss, wie gesagt, da sind so ein paar Sachen, die ich noch nicht so richtig einordnen kann. Es gab auch so zum Beispiel Pacing. Probleme hat das Remake schon starke, weil es zum Beispiel manche Stellen im Spiel etwas in die Länge zieht, so, aber das merkt man nicht so krass, weil es mich tatsächlich wieder in seinen Bann zieht. Ich finde viele Sachen sehr, sehr gelungen. Also von den Dialogen über die Character Designs, also ich muss sagen, dass wenn man das auch gerade vergleicht, ich habe ja die Enhanced Edition von Xenoblade 2 erst vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren gespielt, nochmal, und kann jetzt relativ gut dann Vergleich ziehen. Und das ist halt wirklich teilweise richtig stark, wie sie gewisse Charaktere zeichnen. Sie wirken dadurch halt, finde ich, authentischer, und das kommt halt richtig gut zur Geltung. Viele Rätsel sind etwas simpel und auch nicht unbedingt clever. Weißt du, meistens muss man irgendwas nur irgendwie besorgen, holen. Aber was ich halt wirklich geil finde, ist, dass die Stadt im Original zwar so eine schöne Kulisse war, aber du hast ja nicht so viel damit interagieren können, und deswegen bist du eigentlich nur immer durch den Nebel gelaufen. Mhm. Und hier wird das ja auch viel mehr zum aktiven Spielplatz. Also du kannst wirklich mal in gewisse Läden reingehen, dich mal umschauen und so. Und das, finde ich, macht richtig Bock. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Mehr kann ich jetzt eigentlich noch nicht dazu sagen. Will ich auch nicht. Dazu gibt es dann einfach noch mal ein endgültiges Fazit dann entweder im Videoform oder hier im Podcast.
Cool, klingt auf jeden Fall gut. Wie ist das mit dem Kampf gemacht worden? Also wie würdest du den einschätzen?
Ja, der kann durchaus schon mal nerven, weil der, also ich meine, auch im Original war der Kampf, das Kampfsystem nicht, der war nervig. Hier ist es, also man hat manchmal so das Gefühl wie ein Callisto-Protokoll, weil die Charaktere, also die Feinde können ausweichen, die greifen an, und da kannst du dann auch nichts gegen tun. Also du kannst die Animation nicht stoppen oder sowas und musst dann auch mit ausweichen. Es ist dann manchmal etwas nerviges Gefricke, sage ich mal, aber durchaus zu verkraften und auch ehrlich gesagt nicht scheiße. Also ich finde es jetzt nicht schlecht oder sowas, ne? Ja. Also ist schon in Ordnung. Es kann halt, aber es ist auch nicht auch ganz so, also was heißt nicht so einfach? Ich bin jetzt einmal gestorben, aber das ist jetzt so, du hast nicht so das Gefühl, du hast unendliche Munition oder ganz viele Gesundheitstränke. Es ist immer so dieses Maß an, ey, ich hab nichts mehr, ich muss aufpassen, und dann findest du doch nochmal einen und kannst dich ein bisschen heilen, weißt du, so, das finde ich richtig geil. Also hat schon so ein bisschen so leichte taktische Note, finde ich. Also, aber ey, wie gesagt, ich muss das alles noch ein bisschen einordnen, das ist nur mein Eindruck jetzt nach 7 Stunden.
Ja, das klingt da auf jeden Fall sehr, sehr cool. Andi, was hast du so gezockt?
Dann lass mich mal über Zelda Echoes of Wisdom sprechen. Ich versuche das so spoilerfrei zu halten, wie es nur geht. Ich habe es nämlich durchgespielt und bin da sehr angetan von, obwohl ich ja, das muss ich auch zugeben, als das Spiel angekündigt war, schon ein bisschen dagegen gehatet habe, weil ich da einfach das Gefühl hatte, dass Nintendo da so ein Zelda-Spiel baut, was mit so einer Gimmick-Mechanik daherkommt, um des Andersseins willen und nicht, weil sich das sinnvoll ins Spiel integriert. Das war so meine Befürchtung, bevor das Spiel dann released wurde. Als großer Zelda-Fan habe ich mir dann doch geholt und habe das doch in einem Rutsch weggezockt, quasi in, weiß ich, 5 Tagen oder so war ich dann noch durch, obwohl ich schon relativ viel gespielt habe, muss ich sagen. Weil das Ganze doch ein sehr klassisches Zelda geworden ist, also genauso wie in dieser ganzen Pre-Breath of the Wild-Ära ist das aufgebaut. Man hat also eine Oberwelt, man hat Dungeons, ganz klassisch, Feuertempel, Wassertempel, Waldtempel, wie man das aus Zelda kennt, mit dem einzigen Unterschied, dass man dort eben halt mit Zelda und eben nicht mit Link unterwegs ist und sie auch nicht kämpfen kann, zumindest nicht permanent. Denn man hat einen Stab, den man an die Hand bekommt, und mit diesem Stab kann man Echos erschaffen, sozusagen. Man kopiert Gegenstände oder eben Feinde, um sie dann nutzen zu können. Und Nintendo hat das wirklich famos hinbekommen, dass die eine Art Kreativität und Freiheit da reingebaut haben, die so ein bisschen an das Gebastel von Tears of the Kingdom erinnert, weil alles, was du in diesem Spiel tust, ob du einen Weg bahnst, ob du ein Rätsel löst, ob du von A nach B kommst oder einen Gegner besiegen willst, all das hat eben mit diesen Echos zu tun. Na, wenn du zum Beispiel eine Klippe überwinden willst, ja, dann bau dir entweder eine Brücke aus Betten oder erschaffe dir Wolken, wo du dann drüber springen kannst, oder mach's auf deine eigene Art und Weise. Ich glaube, jeder, der das Spiel spielt, wird's anders spielen, weil eben diese Echos so eine kreative Freiheit dir geben und das aber trotzdem eingewoben in dieses ganz klassische Zelda-Gameplay. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr gut unterhalten hat. Ich habe, weiß ich gar nicht, so 25 Stunden gebraucht, geschätzt. Hab sehr, sehr viel erkundet, habe relativ viele Herzteile gefunden, nicht alle, aber es hat mir halt von vorne bis hinten, von A bis Z bis zum letzten Kampf Spaß gemacht und hat auch noch die ein oder andere Überraschung dabei. Und das Allerbeste ist, es hat sehr, sehr viele kleine und große Anspielungen auf alle Zelda-Teile davor. Cool. Also wenn man in diesem Universum drin ist, dann erkennt man ganz, ganz viele Kleinigkeiten, Charaktere, Platzierungen von Items, Tempel, die an vergangene Spiele erinnern. Und es hat mich sehr, sehr oft zum Schmunzeln gebracht und ich war positiv überrascht. Das Einzige, was halt man dem Spiel ankreiden kann, ist, dass es sehr, sehr leicht ist. Na, man kann zwar in dem Heldenmodus spielen, dann sind die Gegner stärker, du erleidest sehr schnell mehr Schaden, aber es macht das Spiel eben nicht schwieriger. Die ganzen Dungeons sind sehr, sehr simpel aufgebaut. Ne? Man braucht da teilweise, wenn man ein Kenner der Reihe ist, vielleicht 20 bis 30 Minuten pro Tempel und das ist schon relativ kompakt, sage ich mal, für Zelda-Verhältnisse. Die Rätsel sind alle auch sehr schnell durchschaubar. Ich habe an zwei Stellen ein bisschen gehangen tatsächlich, aber an zwei Stellen in einem 25-Stunden-Spiel, das ist halt schon sehr, sehr easy. Ne? Es ist natürlich für Einsteiger extrem gut geeignet, aber als Zelda-Fan ist man schon ein bisschen unterfordert. Aber es tut der Qualität eigentlich nicht weh. Und für mich ist das eine absolute solide 8,5 von 10, würde ich sagen.
So, ich habe so den Eindruck, das ist so ein cozy Game gewesen.
Ja, genau. So schön entspannt zurückgelehnt, viel geschmunzelt, viel Spaß gehabt, viel gelacht, wenig geflucht, genau.
Ja. Und das ist bei dir eigentlich schon recht selten, muss man
sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja. Andi, der Flucher.
Ja, dann bin ich noch dran. Ich habe ein Late-to-the-Party-Game gezockt, es ist, glaube ich, gerade erst für PlayStation erschienen, aber war letztes Jahr schon ein heißer Indie-Kracher, der auf PC, glaube ich, und auf der Xbox für Furore gesorgt hat, und zwar Vampire Survivors. Ich weiß gar nicht, wie man das Spiel benennen kann, weil das ist wirklich ein Spiel, was du nur mit dem linken Stick spielst. Und
One-Hand-Game.
One-Hand-Game. Man läuft einfach nur durch eine Landschaft und es kommen immer mehr Gegner auf einen zu, die ihr mit euren automatisch feuernden Waffen umballern müsst. Und ihr sammelt dann halt Erfahrung ein und je nach Level-Upgrade bekommt ihr eine Möglichkeit zwischen mehreren neuen Waffen, die ihr dazunehmen könnt. Und so müsst ihr euch dann on the fly quasi einen Build bauen, der euch hoffentlich eine halbe Stunde überleben lässt, sodass ihr dann fortschreiten könnt zur nächsten Map oder zur nächsten Herausforderung. Es ist ein unglaublich süchtig machendes Spiel, was auf den niedrigsten Elementen des Sucht-Gameplays irgendwie basiert, gefühlt, ne, weißt du, alles wirkt halt wie aus so einem Handy-Game es rattert an jeder Ecke und die Level-Ups fühlen sich geil an, das Umsplatten der Gegner fühlt sich geil an, die Level kommen schnell und es sind tausende von Gegnern, die einen auf ihn zulaufen. Aber irgendwie ist es so unfassbar spaßig, sich durch diese Horden zu ballern und dann irgendwie sich was auszudenken und was funktionieren kann. Und dann kannst du halt auch tausende neue Helden freispielen. Und natürlich hat das auch so ein Roguelike-Progressionssystem. Das heißt, wenn du stirbst, dann nimmst du Geld mit und damit kannst du dann zum Beispiel deinen Angriff verstärken oder dafür sorgen, dass deine Aufsaugweite der Erfahrungskugeln größer ist und so weiter und so fort. Es macht einfach unfassbar Spaß. Es ist das simpelste Spiel überhaupt, aber es macht einfach Bock, sich automatisch durch Gegner zu slashen. Es ist halt ein kleines bisschen Diablo-Style, ne? Nur, dass du halt nicht die Gegner tot klickst, sondern sie einfach automatisch tot haust und es gibt halt kein Loot, sondern einfach nur, ja, neue, mächtigere Fähigkeiten und noch mehr Damage. Aber das reicht ja. Und ja, 5 Euro, geil investiert. Also, da kann man echt nichts mit falsch machen, ne?
Meine Frau war super süchtig danach.
Ja.
Was ich auch vollkommen verstehen kann. Ich hatte mega viel Spaß mit dem Game. Weil es so diese Grundprinzipien von so einem Casino-Automaten irgendwie so auflöst. Ja, ja, so, ja. Ey, allein schon, wenn du irgendwie ein Level-Up kriegst, dann ist das schon irgendwie so die Geräuschkulisse und die Animation, was da passiert, so, das ist ja schon, das macht schon so viel Spaß.
Und es ist ja auch teilweise wirklich intens, ne? Also ich hatte ein Game, wo ich wirklich in den letzten 10 Stunden, in den letzten 10 Sekunden gestorben bin, auf Level 98, wo dann tausende von Elite-Gegner auf mich zulaufen und ich nur noch so gezittert, oh, bitte, überlebe, und dann wirklich so ganz kurz vor Schluss noch abgekackt und boah, das ist so wirklich, wo man dann sofort denkt, fuck, nochmal,
so, go. Ist so befriedigend. Ja. Du beobachtest ja irgendwann mal einfach nur noch, wie deine ganzen Perks alles zerfetzen, was da kommt. Ja. Und du bewegst dich eigentlich fast gar nicht mehr. Du sammelst vielleicht nur noch einen. Und du, aber es ist so dieses Geräusch, wenn die Gegner zerplatzen, dieses blub, blub, blub. Ja. Das ist einfach so gut.
Es ist ja auch brutal. Also was heißt brutal? Das ist ein Pixel-Look noch, aber es macht halt echt Bock. Und ich dafür, für das Spiel, würde ich mir auf jeden Fall noch eine physische Version wünschen. Also in Limited Run Games oder wie auch immer, bitte Vampire Survivor auf Disc pressen. Das werde ich mir gerne nochmal kaufen.
Ganz ja, genau. Schönes Game. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt und nicht genug bekommt, dann folgt uns doch auf Patreon. Wir haben eine Patreon-Seite unten in der Podcast-Beschreibung oder auf Google mal einfach mal eingeben. Da könnt ihr uns supporten, bekommt dann Bonusmaterial. Und wir haben auch ganz besondere Patronen, die wir an der Stelle herzlich grüßen, und zwar folgende: André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Schalitta, Stefan Walker, Emter BLN, Bömmel, Captain Tainment, Danilo, Eat, Freddy Smalls, Froni, Gelrit, King the Crash, Kratzerak, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Mr. T, Quentin Tarantino höchstpersönlich, Schmaddel, Steckbert, Swan, The Shady Bird und Wundenmann. Und
Special Shoutout wie immer an den Wundenmann, mein Lieblingsname. Ich hoffe, er ist noch dabei.
Das wäre jetzt traurig, aber das werden wir dann sehen. In diesem Sinne, ich hatte heute einen wunderschönen Abend mit euch. Heute ist nicht mein Tag, merke ich. Heute ist wirklich nicht. Heute Abend
ist mein Tag. Sich auch, Matthias.
Matthias ist immer noch ganz wuschelig, weil er die 100.000 genau. Abonnenten auf YouTube durchbrochen hat und seinen Play-Button bekommen hat. Gratulation!
Ja, dankeschön. Das kann durchaus sein, dass es daran liegt, aber ich glaube einfach, ich bin so begeistert von Silent Hill 2 und ärgere mich über meine eigene. Na, egal. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, tschüss.
Tschüss. Ciao.